Ihr hört Horaz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Sliskovic.
Schönen guten Abend. Ebenso hier der Ludwig Beutel.
Guten Abend. Darüber hinaus anwesend ist Marc Braun.
Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz.
Hallo und nicht zu vergessen der Benny Schmidt.
Haha, hallo und der Marvin Klaus komplettiert die Runde.
Genau, und wir reden hier heute Abend, nachdem wir es jetzt ja schon mehrmals angekündigt hatten, über Demon's Souls Remastered, das der Benny Schmidt gezockt hat in den letzten Wochen, und der Marc hat ja die Originalversion davon gespielt vor Jahren und wahrscheinlich auch schon in jüngerer Vergangenheit mal wieder. Und in der Hinsicht wollen wir uns heute ein klein wenig damit befassen, was sich so geändert hat, ob das Spiel spielbar ist, denke ich mal schon, sonst hätte Benny nicht so viel Zeit da reingesteckt, und wie es sich so im Verhältnis zum ursprünglichen Spiel eben verhält. Und in der Hinsicht vielleicht mal noch ganz kurz als Recap einmal in die Runde gefragt, wer von euch hat Kontakt gehabt mit dem Spiel oder generell mit der Souls-Reihe, und dann generell die Frage, wer von euch hat das Spiel gespielt, außer dem Benny? Hat das jemand gespielt? Angefangen Bianca?
Nein, ich habe einmal im Leben Souls-like angefasst und ich war einfach zu schlecht dafür. Wie sieht's bei dir aus, Benny Sliskovic?
Ja, bei mir ist es da. Ich wurde durch Andi, also ein Freund von mir, darauf aufmerksam gemacht auf das Spiel, und habe ich mir einfach gesagt, okay, schaust es dir mal an. Und habe eben zu der maligen Zeit, weil ich halt noch nicht 16 war, erstmal einfach nur Let's Plays angeschaut, so wie es jeder wahrscheinlich gemacht hat. Und ich muss halt sagen, zu dem Spiel hat mich das Ganze auch zu der Souls-Reihe hinzugezogen. Ich fand das super, was sie damals gemacht haben. Es war wirklich mal innovativ, etwas, was man also noch nicht davor gesehen hatte. Es war auch als eher als Experiment angedacht, nicht mehr wirklich als ernsthaftes Spiel. Und ja, ich habe mir das einfach hoch und runter angeschaut, habe es aber selber nie gespielt. Würde es halt gerne auch mal spielen. Und deswegen warte ich eigentlich nur so darauf, dass mir endlich eine PS5 erreichbar ist, um das selber mal zu zockeln. Okay. Ja, wie sieht denn das aus bei dir, Ludwig?
Ich habe keine Ahnung von den Souls-Spielen. Ich weiß nicht, worum es da geht, außer dass sie schwer sind. Und ich glaube, es gibt Lagerfeuer, die wichtig sind.
Lagerfeuer.
Aber das war es komplett.
Okay, ja gut. Dann vielleicht, bevor Marc dran ist, der wahrscheinlich sehr viel gespielt hat. Bei mir ist das so, dass ich tatsächlich aus den kompletten Souls-Spielen nur Dark Souls 3 überhaupt besitze und auch mal angefasst habe und irgendwie das erste, also was heißt Level, es gibt ja keine Level, aber so den ersten Bereich für mich ausprobiert habe, schnell gemerkt habe, dass ich einfach absolut gar nicht mit der Steuerung zurechtkomme und es dann wieder gelassen habe, so nach einer halben Stunde Spielen in der Hinsicht. Das ist meine Erfahrung. Ich habe allerdings sehr, sehr viele Speedruns und Gameplay-Videos zu Demon's Souls und Dark Souls angeguckt. In der Hinsicht kenne ich mich so ein bisschen mit dem Inhalt davon aus und mit dem, was so der Gameplay-Loop ist, welche Bosse es gibt und so, aber nicht wirklich, welche Taktiken man nehmen sollte, wie man am besten durch die Welt kommt oder so Zeugs. Aber Marc, wie sieht das bei dir aus?
Bei mir war es so, ich bin damals, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie ich darauf aufmerksam gekommen bin, aber ich glaube, da gab es schon einen Import-Test dazu und die ersten Trailer damals noch auf der PS3, und das war tatsächlich das erste Spiel, das ich mir importiert habe aus Asien, weil man hat gehört, dass die Hongkong-Variante hat englische Sprachausgabe drin, und ich war so gleich begeistert davon. Also es war richtig, es kam zum richtigen Zeitpunkt raus, wo die Spiele immer mehr Handholding gemacht haben. Und es ist so ein Spiel, wo, ich sage es mal, der alten Garde ist, so monumental, und hat den Spieler mal wieder ernst genommen und war sofort am Haken, sage ich jetzt mal. Und bin auch froh, dass sich das so durchgesetzt hat. Und auch jetzt andere Spiele quasi, es hat ja die ganze Branche so ein bisschen verändert, weil ja, man hört ja in so vielen anderen Tests, dass die sagen, ja, der Kampf ist Souls-mäßig, das ist Souls-mäßig, das ist Souls-like, hat sein eigenes Unterschauer bekommen. Also ja, und dann auch mit den Souls-Spielen quasi weitergemacht. Ich habe jetzt dann alle gespielt, außer zwei. Das habe ich bisher, besitze ich zwar, aber habe ich nicht angefangen. Aber unter den ganzen Spielen, die Souls tatsächlich im Titel haben, ist Demon's Souls immer noch mein Liebstes. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die sich danach ein bisschen, haben die falschen Schlüsse draus gezogen, sind erst bei Dark Souls 3 wieder in die Richtung gekommen, wo sie diesen, ich sage es mal, diese Faszination Demon's Souls wieder so ein bisschen eingefangen haben. Also ja, Fan von der ersten Stunde, sage ich jetzt mal.
Okay, dann zu guter Letzt, Benny Schmidt, du hast ja Demon's Souls, also ist ja wichtig, dass es so heißt, Remastered gespielt. Hast du auch andere Teile der Reihe gespielt oder wie sieht das bei dir aus?
Ja, ich habe jetzt quasi alle From Software Spiele, die man so kennt, seit Demon's Souls gespielt. Angefangen mit Bloodborne, als es rauskam für die PS4, wenn es mich nicht täuscht. Und damals war ich mit dem Ding noch heillos überfordert. Hab da auch keine Guides oder sowas zu durchgelesen und so ein bisschen geht Bloodborne ja auch wieder in die richtige Richtung, sage ich jetzt mal, wie ich finde. Mhm. Dann habe ich danach Dark Souls 3 gespielt, dann, glaube 2, dann 1, dann Sekiro und jetzt Demon's Souls und zwischendurch mal noch Nioh und Surge 2. Also generell diese ganzen Souls-Likes, sage ich jetzt mal, habe ich auch eine Menge gespielt, weil ich einfach, ich mag das Spielprinzip, den Spielablauf. Ich finde den sehr motivierend und war deshalb auch sehr gespannt, weil ich Demon's Souls immer spielen wollte. Dann sind ja aber, wenn ich es richtig weiß, für die PS3-Version vor circa 2 Jahren die Server abgeschalten worden. Mhm. Deshalb wollte ich es mir dann auch nicht mehr dafür holen, weil irgendwie, finde ich, gehört so dieses Invaden, so das Online Ding schon dazu. Kommen wir auch nochmal später dazu, warum es nochmal in Demon's Souls auch einen wichtigeren Part spielt. Und war deshalb echt froh darüber, dass das jetzt als Remaster für die PS5 rauskam und nach einem halben Jahr des, jetzt nicht Hoffen und Bangs, aber habe ich es dann tatsächlich irgendwann mal geschafft, eine PS5 zu ergattern und bin froh drüber, weil es ist sehr gut geworden, muss man sagen, wie ich finde.
Okay, ja, dann vielleicht mal generell, da werden wahrscheinlich Marc und du das am besten, vielleicht Benny auch ein bisschen erklären können, nochmal ein Recap dazu, worum es bei diesem Spiel überhaupt geht. Also ich meine, klar, wir hatten es gerade vorher davon, Ludwig hat gemeint, es sind schwere Spiele, die Souls-Spiele. Das ist, denke ich, das, was irgendwie so die großflächige Meinung dazu ist. Aber worum geht es denn überhaupt bei dem Spiel? Also, oder bei der Reihe? Ganz kurz angeschnitten, ich meine, wir hatten ja das Thema Souls-like schon, aber so explizit bei Demon's Souls, worum geht's da?
Demon's Souls ist eigentlich, gehört ja nicht zur Reihe direkt. Also, das ist im Endeffekt das Land Boletaria, ist von dem Nebel umschlungen und der König davon hat einen Dämon hervorgerufen oder Dämonen, um halt irgendwelche Macht zu bekommen. Und der Nebel ist gekommen, Dämonen haben dieses Königreich befallen und jetzt kommt quasi, hat es geschafft rauszukommen und jetzt kommen und hat nach Hilfe gefordert und jetzt kommen halt viele Abenteurer rein und versuchen, dieses Land zu befreien. Das ist im Endeffekt der, in kurz gesagt, diese Geschichte, der diesen sogenannten Oldborn aus dem ewigen Schlummer befreit und der ist jetzt wach und der muss quasi wieder zum Schlafen gebracht werden. Ich weiß nicht, ob da das Remake ein bisschen mehr drauf eingeht, aber ich glaube, die haben das ziemlich direkt übernommen. Ja.
Das ist ein Remaster, muss man
sagen. Remaster, stimmt, ja.
Von wann ist denn das Originalspiel?
2009, glaube ich, war es doch, oder? Okay. Ja, 9.
Ja, dürfte hinhauen.
Dann ist es ja gleich alt wie Mass Effect 1. Das ist okay. Interessant. Ich finde es gerade nur interessant, weil ja Mass Effect jetzt auch die Legendary Edition bekommen hat, was ja auch interessant ist in der Hinsicht, dass da so ein bisschen Parallelen sind mit dem Remastern von diesen Spielen. Deshalb war das gerade für mich einfach so ein, oh, interessant, die Spiele sind gleich alt.
Das stimmt.
Ja.
Und auch die Präsentation davon zeigt dann eigentlich auch schon, in welche Welt man reinkommt. Weil das allererste, was man sieht, ist irgendwie ein Drache mit, 12 Typen in ihr, also 12 Soldaten im Maul und so weiter. Also man weiß gleich am Anfang schon beim Intro, worauf man sich einlässt, weil da stirbt auch der Held schon mal oder so ein Ritter stirbt dann schon mal. Und das Cover,
das passiert ja schon im Intro, also eigentlich schon beim Tutorial.
Ja, und das Cover, also nicht das europäische, das später rauskam, nachdem ich es gekauft habe, weil da gab es keine amerikanische Version und auch keine europäische Version, das asiatische Cover. Man sieht dann auch schon eigentlich so einen toten Ritter in der Ecke liegen mit Pfeilen in der Brust und so weiter. Also ich habe auch gedacht, okay, es gab noch kein Cover, wo du einfach auf einen Leichnam schaust. Und normalerweise ist immer ein Held vorne drauf oder man sieht zumindest irgendwas, was einen ermutigt. Aber nö, das Demon's Souls Cover ist tatsächlich eine Ecke von der Burg, wo halt die Leiche liegt.
Insert alle Spiele mit untoten Protagonisten.
Ja, aber in dem Fall nicht untot, sondern tot. Also.
Ich habe Demon's Souls damals auf dem Schirm schon gehabt, 2019 oder, also wann es rauskam, 9 und dann irgendwie 2010, weil das damalig noch heißende Game One ein Let's Play davon gemacht hat. Mhm. Und ich war dann so, ey, das sieht richtig geil aus, da habe ich auch Bock drauf, aber dann habe ich das ein bisschen länger angeschaut und habe gesehen, wie oft die Person da stirbt und war dann so, okay, für meine kurzen Nerven ist das, glaube ich, nichts. Und jeder Controller, den ich jemals besessen habe zu der Zeit, wird mir wahrscheinlich dankbar dafür gewesen sein, es nicht gekauft zu haben. Aber wer weiß, vielleicht, wenn ich es mir damals gekauft hätte, hätte ich nie wieder ein Souls-Game angerührt.
Ich habe jetzt halbe damit gerechnet, dass du sagst, habe ich gesehen, wie oft diese Person gestorben ist. Und ich dachte mir, boah, ey, voll der Noob.
Ja, nee, mit 14 war ich noch nicht so.
Ja, warst du nicht so ein krasser Gamer wie heute?
Nee, heute bin ich elitär.
Okay.
Ich glaube, es kommt auf die Zeit drauf an. Ich meine, da kam ja, ich weiß nicht, zu der Zeit kam ja auch Assassin's Creed 2 raus. Es kam dieses, 2008 kam dieses Prince of Persia raus, wo man überhaupt nicht sterben konnte. Also auch dieser zweite Reboot, den die da gemacht haben. Ich glaube, dass zu der Zeit eine Spielfigur, die oft stirbt, eher ansprechend war. Weil man gedacht hat, okay, das ist mal wieder ein Spiel. Also mal wieder irgendwas, wo es ein bisschen so drauf ankommt. Und deshalb war es, glaube ich, der Zeitpunkt war es, glaube ich, genau das Richtige. Plus, die haben sich gar nicht dabei gedacht, dass das so schwer war, dass die Leute so als so schwer ansehen würden. Und dann sind sie in den späteren Teilen auch im Marketing, haben sie es viel mehr vertieft, weil für Demon's Souls gab es einfach kein Marketing. Deshalb hat sich das eigentlich erst später entwickelt, dass das so schwer sein soll.
Wie macht man ein Spiel aus Versehen schwer? Also haben die sich einfach keine Tester leisten können und die Entwickler waren die einzigen, die es getestet naja, haben und waren deshalb wahnsinnig gut?
Ludi, du musst bedenken, was die davor produziert haben, weil zum Beispiel auch
Kingsfield, ja.
Genau, und das war auch eigentlich sackschwer und dementsprechend war für sie halt der Umschwung lieber zu Demon's Souls eher so eine Erleichterung, weil die Steuerung jetzt einfacher war.
Ja, ich glaube, das ist nämlich, dass die Spiele vielleicht auf den ersten Anhieb schwer wirken, aber es dann eigentlich, wenn man es mal so schaut, heute gar nicht mehr Sinn. Deshalb ist es wahrscheinlich auch jetzt Demon's Souls noch mal rauszubringen. Vielleicht auch in mancher Hinsicht unpraktisch, weil dann die Leute schon sehr dran gewohnt sind, was ihnen da, was da passiert. Ich glaube, es ist ein schwieriges Spiel zum Einsteigen, aber wenn man die Formel mal, ich sage jetzt mal, wenn man es mal die ganzen Souls-Spiele irgendwann mal durch hat, dann ist es irgendwann mal, weiß man, worauf es ankommt und man weiß, wie man die spielen muss, damit die jetzt nicht so überschwer sind. Das war schon irgendwie so dieses Marketing und ich glaube, das kam durch die Zeit, weil da einfach sehr viele leichte Spiele rauskamen. Und dann erschien einem das einfach schwerer als sonst. Aber es ist halt nicht schwerer wie jetzt Spiele aus der PS2-Ära. Wenn man überlegt, was man da hatte, da wird sich das nahtlos einfügen. Und
Okami ist nicht schwer.
Okami ist nicht schwer, ja. Aber da gab es schwere Spiele. Also wenn man es...
Ja, das stimmt.
Genau, also wenn man jetzt direkt den Vergleich, wenn man zum Beispiel von Devil May Cry 3 kommen würde zu Demon's Souls, dann wäre nie diese Diskussion aufgekommen, dass das Ding jetzt schwer wäre. Also ich glaube, das war die Zeit damals.
Ich denke aber auch, zumindest das, was ich jetzt beim Demon's Souls Remaster so gut und cool finde, dass es auch gar nicht mal so auf die Schwere drauf ankommt. Also man merkt schon, dadurch, dass ich davor ja schon Dark Souls 1, 2 und 3 gespielt habe, dass eben mit Demon's Souls alles angefangen hat. Aber trotzdem spielt es sich irgendwie erfrischend an vielen Stellen, weil halt eben sie vor allen Dingen Demon's Souls nicht einfach nur auf Schwere oder sowas ihren Wert quasi gelegt haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal überlege, bei Dark Souls, da spielt sich der dritte Teil quasi wie der erste, nur mit kleineren Anpassungen, aber da ist jetzt nichts krass innovativ oder sowas. Und trotzdem, nach allen drei Teilen spielt sich Demon's Souls nochmal gänzlich innovativer und anders. Und mal abgesehen davon, dass es teilweise echt, also ich finde immer, ist es immer ein bisschen schwierig zu sagen, schwer ist, weil manche Stellen sind auch einfach kacke, so, keine Ahnung, das ist halt einfach nicht direkt, ich weiß nicht, ich finde schwer immer ein bisschen schwer zu definieren, aber es ist nicht direkt schwer, sondern es sind halt einfach, man stirbt einfach sehr leicht, weil man zum Beispiel direkt an einem Abgrund ist, während man gegen zwei fette Gegner kämpft, so, das ist dann vielleicht nicht direkt schwer, sondern auch einfach unnötig leicht zu sterben, aber trotzdem können wir da gerne dann gleich nach der Musikpause mal mehr drauf eingehen, warum ich finde, dass Demon's Souls sehr viel besser macht als der x-te Teil von Dark Souls und wieso es mir doch so gut gefallen hat und auch nach 12 Jahren einen frischen Wind irgendwie reingebracht hat.
Okay, ja, dann würde ich doch sagen, spielen wir jetzt eine kleine Runde Musik und sind dann gleich wieder hier zurück bei Horaz 88.6 Gamekeeper. Viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier Marc Braun.
Hallo, bei uns ist noch der Benny Schmidt.
Hallöchen, zudem hier ist noch die Bianca Volz.
Hallo, der Ludwig Beutel ist auch da.
Guten Abend, der Benny Sliskovic ist auch hier.
Hallihallo und natürlich unser Marvin Klaus.
Genau, und wir reden heute Abend über Demon's Souls Remastered, das der Benny gespielt hat, sehr ausgiebig. Der Benny Schmidt ist damit gemeint und der hat uns jetzt gerade vor der Pause schon gesagt, er möchte ein bisschen weiter darauf eingehen, was Demon's Souls Remastered so toll macht für ihn. Ja, Benny, ich gebe dir einfach mal die Leitung ab und du darfst einfach mal in deine Richtung weitermachen.
Ja, danke, danke. Genau, also mal so grundlegend macht es natürlich jetzt nicht alles neu. Also wer ein Souls-Game gespielt hat, der weiß natürlich, es gibt irgendwelche, jetzt heißt es Keilsteine, bei denen die quasi das Pendant zum Lagerfeuer sind. Sprich, da kann man sich immerhin teleportieren zum Nexus zurück. Und es gibt Heil-Items, die begrenzt sind. Gegner machen immer noch viel Schaden. So Gameplay an sich ist eigentlich auch recht gleich. Aber es gibt eben so ein paar Feinheiten, die es doch deutlich besser macht und abwechslungsreicher macht, wie eben zum Beispiel dieser Nexus. Also es ist nicht mehr, es ist ja eben nicht so, dass man eine zusammenhängende Welt hat, sondern man hat diesen Hub, diesen Nexus und von da aus kann man in 5 Welten, wenn mich nicht alles täuscht. Und hat dadurch auch irgendwie so eine gewisse selbstbestimmte Abwechslung. Das heißt, man kann sich ein bisschen selber auch so einen Pfad raussuchen, wobei ja schon auch ein bisschen vorgewählt ist, weil manche Gegner geben mehr Seelen, manche weniger. Mir ist natürlich dann schlau, wenn man am Anfang erstmal auf die geht, die mehr Seelen geben, kann man ein bisschen besser leveln und so. Aber nichtsdestotrotz ist es eigentlich ganz cool, weil jede Welt, dadurch, dass sie unabhängig von der anderen konzipiert werden konnte, auch sich gänzlich anders spielt und eine gänzlich andere Atmosphäre schafft. Zu meinem Leid haben trotzdem irgendwie alle so ein bisschen die eine Gemeinsamkeit, dass Großschwerter nicht die beste Wahl der Waffe sind, weil es oft sehr eng ist, aber ich habe es trotzdem geschafft, mit meinem Claymore mich da irgendwie durchzumetzeln. Aber das fand ich immer sehr, sehr cool, weil es sehr viel Abwechslung gegeben hat. Und was auch eine richtig coole Sache ist, ist, dass sie sich sehr viel einfallen lassen haben. Also es ist nicht mehr so linear, sag ich mal. Es gleicht eigentlich kein Boss dem anderen. Jeder Boss hat irgendein Special, jeder Boss hat eine andere Herangehensweise. Vielleicht ist mal der ein oder andere Boss ein bisschen ähnlich, also so nach dem Motto, da hat er die Schwachstelle, hau drauf. Aber trotzdem spielen sie sich alle anders. Nicht so wie in Dark Souls, wo es doch dann eigentlich fast immer so ist, dass es halt große oder kleine Gegner sind, die manchmal schneller, manchmal langsamer sind. Aber im Endeffekt weichst du dem Viech aus und im richtigen Moment haust du zu, egal wohin. Und das ist halt das Coole, weil bei Demon's Souls gibt es, ich sag jetzt mal, Achtung, Spoilerwarnung, ein paar verschiedene Bossarten. Zum Beispiel gibt es einen, deshalb habe ich das vorhin auch schon angedeutet, der wird wenn man online spielt, von einem anderen Spieler gesteuert. Wenn man offline ist, dann ist das irgendein Bot, also der ist super schwach, aber theoretisch wird er von einem anderen Online-Spieler gesteuert und das ist halt richtig cool. Ich weiß nicht, wie es bei dir damals war, Marc, also was du da für eine Erfahrung hattest, ich hatte einen halbstündigen Kampf, der leider sehr laggy war, deshalb auch sehr anstrengend und am Ende habe ich ihn auch verloren, aber ich hatte noch nie so einen intensiven und langen Bosskampf, muss ich sagen, das war
was ganz was anderes, das stimmt schon, und die Unterschiede, die du es nennst, weil du sagst gerade immer, es hat sich verändert, aber es hat sich ja eigentlich eher ins Gegenteil verändert zu Dark Souls und ich habe auch mal gemeint, als du am Anfang Probleme hattest, dass du es wahrscheinlich spielst wie in Dark Souls, also ausweichen, ausweichen, ausweichen und zuschlagen und da spielt sich wirklich Demon's Souls abwechslungsreich, man muss eher planen und genau, der Old Monk, bei mir kam auch ein anderer Spieler rein, der war, ich sage jetzt mal, leider leicht zu besiegen, weil manchmal, man kriegt halt jemanden, der gerade anwesend ist und das macht, aber wenn du offline bist, wird, glaube ich, so ein bisschen das Gegenteil von dir erstellt. Also ich glaube, sowas machen die, dass die nicht so eine Kopie von dir machen, sondern so ein bisschen das Gegenteil. Und ja, es fällt einem bei jedem dieser Endbosse so eine Eigenart ein, die jetzt kein anderer Boss hat. Eine, wie gesagt, begeht Selbstmord. Das erwartet man nicht vom Endboss. Einer ist blind und du musst sehr ruhig sein dabei und so weiter. Also es gibt alles Mögliche dabei. Und du sagst auch gerade die Keilsteine eben. Ist auch lustig, wie die es übersetzt haben, weil im Englischen heißt es noch Archstones und klingt ein bisschen besser. Ja. Und auch der Nexus hast du uns gerade schon erwähnt. Da sagen auch dann viele Dark Souls Fans, ja, aber es gab doch nachher noch diesen Firelink-Schrein und so weiter. Aber der Nexus ist was ganz anderes. Es ist so ein Gebäude, bei dem kann man gar nicht sagen, ob das jetzt wirklich in der realen Welt existiert oder ob das irgendwie ein ätherischer Ort ist oder so. Dann ist es ein riesengroßes schwarzes Gebäude, also innen drin sehr viel Schwarzflächen, wo man schon merkt, dass es für viel mehr Personen da war mal, als jetzt überhaupt noch gibt. Also man merkt wirklich schon, alle haben aufgegeben. Es sitzt schon dieser Ritter auf der Treppe, der jetzt schon zu so einem kleinen, den gibt es ja in den späteren Spielen immer wieder. Also es ist schon eine kleine Ikone geworden, der dich auslacht, weil du das schon probierst, die Dämonen anzugehen und sagt, ja, das bringt nichts und so. Und der Platz ist auch sehr, es wird sehr gruselig, dieser Nexus, also dieser sichere Hafen. Und man merkt auch im späteren Spielverlauf, dass er gar nicht so sicher ist, wenn man es auf bestimmte Weise spielt, wie er eigentlich anmutet oder wie er sein sollte, wie so ein Hub sein sollte. Und ja, das Spiel ist von Anfang an eigentlich offener als jedes andere Souls-Spiel, weil du in 5 verschiedene Welten gehen kannst, die unterschiedliche Herausforderungen bilden. Beim einen sind mehr Fallen, beim anderen sind mehr Abgründe. Beim einen kommen mehr Gegner. Manche sind Gruselfaktor 12, sage ich jetzt mal so. Also deshalb bin ich nachher auch gespannt, was du von manchen Levels so gehalten hast, weil du mal gemeint hast, du kannst mit Horror nicht so viel anfangen. Also ja, es ist wirklich was ganz was anderes noch gewesen. Und es hat sich später nicht so durchgesetzt.
Ja, ich finde es auch ein bisschen schade, weil auch in sehr, sehr vielen Spielen wird ja sehr häufig kritisiert, gerade bei Open-World-Spielen auch, also ich würde es jetzt nicht direkt als Open-World in dem Sinne bezeichnen, aber so ein bisschen ist es das ja schon, dass auch Erkundung einfach nicht belohnenswert ist. Und das ist halt was ich jetzt bei Demon's Souls nochmal viel krasser und viel deutlicher hatte im Vergleich zu den anderen Souls-Games und auch zu Sekiro oder Bloodborne oder sonst was, weil es ist da durch die Erkundung man gemerkt hat, dass Mechaniken ineinander greifen. Also wenn wir zum Beispiel auch gerade schon von Welten hatten, es gibt eine Welt, da gibt es so fliegende Mantarochen und die schießen mit Pfeilen. Ja, was heißt Pfeilen? Es sind irgendwie so Kristalle, so grüne Kristalle, damit schießen die auf dich. Und die sind ultra nervig, vor allen Dingen, weil man dann eine Zeit lang irgendwann auch an Klippen lang eiern muss. Und dann kommen von vorne Gegner und dann schießen noch diese Kackmantarochen auf dich von irgendwo hinten. Und es ist wirklich ein nervenaufreibender Abschnitt. Aber
weißt du, was mir da beschreibst? Was mir da beschreibst, so ein bisschen wie bei Arno Londo mit den Bogenschützen.
Ja, ja, genau. Ja,
so oder ein bisschen. Auch in Dark Souls 2 gibt es so einen Sumpf, wo auch von hinten irgendwelche Leute mit blauen Pfeilen schießen, die einen verfolgen und von vorne greifen einen Leute an und so. Aber also es ist ein bisschen wiederkehrend. Aber was ich so cool finde, ist, das habe ich leider auch viel zu spät entdeckt, ist, weil ich habe mich bewusst dieses Mal auch gesagt, okay, ich lese mir vorher keinen Guide durch, ich gucke nicht, was, wie, wo ist am besten oder so, sondern ich wollte einfach mal plain drauf loszocken und gucken, was ich erreiche. Und irgendwann dann später habe ich einen Gegner besiegt, ich will jetzt nicht sagen welchen, aber habe ich einen Gegner besiegt und der hat mir in einen Ring gedroppt, durch den ich für Feinde 50% schwerer zu entdecken bin. Also die Reichweite, ab der die mich entdecken, ist um 50% verringert. Und wenn ich den anhatte, haben mich die Mantarochen nicht mehr als Feind entdeckt und dadurch auch nicht mehr angegriffen. Dadurch, dass ich quasi erkundet habe, dadurch, dass ich Feinde besiegt habe, die ich gar nicht hätte besiegen müssen, aber halt besiegt habe, habe ich so eine Belohnung bekommen, dass sogar der Hauptteil des Spiels, ja, ich würde jetzt nicht sagen signifikant leichter, aber doch ein bisschen weniger nervig vor allen Dingen geworden ist. Und das finde ich immer sau cool bei Spielen, wenn sie eben so belohnt sind. Und das hatte ich jetzt in anderen Souls-Likes jetzt nicht so wirklich. Also gerade, weiß ich nicht, vielleicht noch am ehesten ein bisschen in Dark Souls 1, aber gerade in Dark Souls 3, was dann doch ein bisschen linearer ist, hatte ich jetzt nicht so die Momente, dass ich durch optionale Wege und optionale Feinde mehr bekommen hätte, als einfach nur, ja, vielleicht eine Waffe oder irgendwie mehr Seelen zum Leveln oder so. Und das finde ich da sehr cool gemacht, weil dieses Erkunden, die an vielen Stellen ein Schwert gibt, was dem Gegner mehr Schaden macht oder eben diesen Ring oder vielleicht auch irgendwie coole Hintergrundkämpfe, die richtig cool inszeniert sind, aufberaumt. So ein bisschen, so wie auch in Dark Souls 3 der Storm King, der auch sehr cool inszeniert ist, muss man sagen. Sowas gab es in Demon's Souls auch.
Old King Doran meinst du, oder?
Genau. Und das finde ich halt super cool, weil man irgendwie, obwohl es theoretisch von 2009 ist, dadurch so ein belohnendes und frisches Gefühl hat, was man nicht oft hat in Spielen, gerade in Open-World-Spielen, dass man eben Dinge optional findet, die einem wirklich weiterhelfen und nicht nur, ach, guck mal, du hast jetzt einen blauen Hut.
Mhm. Dieser Ring ist auch ein sehr spannendes Item, rein mechanisch für ein Action-RPG.
Ja, also es, du kannst auch eher Gegner anlocken damit. Das heißt, du gehst näher an so eine Gegnergruppe ran, sodass einer auf dich zuläuft und die anderen dich dann nicht sehen. Und so kann man so ein bisschen die Gegner zu sich herlocken. Und man muss auch sagen, die Rochen, es ist nie was unfair dabei, weil die Rochen, wenn die ihren Stachel abschießen, das gibt immer einen riesen Knall, als ob die eine Kanone abfeuern würden. Also man hört zumindest, wenn da mal so ein Geschoss ankommt. Aber stimmt, das ist eine gute Taktik bei diesen Klippen, wo man außen frei rumläuft und da diese blöden Viecher da rumfliegen. Fliegen, ja. Ja,
aber man muss sagen, das Bennys Controllern.
Man muss eigentlich auch sagen, bei dem Spiel ist insgesamt meistens der Erfahrungswert bedeutend. Weil wenn du es beim ersten Mal durchspielen machst und halt noch nicht weißt, dass da halt das ist, da wirst du eben überrascht und dann bestraft dich das Spiel durch Unkenntnis.
Mhm. Auch die erste, auch die erste Falle. Die erste Falle, die du entdeckst, da kommt so ein Pfeil oder was auch immer da rauskommt aus der Wand von vorne. Also, und du hast wahrscheinlich eh, wenn du irgendwas hörst, dann sofort das Schild oben. Also ist es nicht unfair, da bist du schon mal vorbereitet, dass da Fallen kommen. Denn die erste unsichtbare Wand kommt an der Stelle, wo die so eindeutig zu erkennen ist. Es wird eigentlich, eigentlich wird alles irgendwie dir schon auf eine Weise gezeigt. Und deshalb unfair würde ich das Spiel nicht beschreiben. Manchmal frustrierend, ja, aber es würde alles irgendwie schon, sag jetzt mal, antizipiert in dem Spiel.
Ich habe eine Frage an Benny. Und zwar, hast du eigentlich im Wesentlichen deines Spiel-Playthroughs irgendwann mal Magie genutzt? Weil mich das eigentlich insgesamt interessieren, bei dem Spiel, beim Original war das nämlich so, dass Magie immer schon gut ist, schon sehr, ein sehr gutes Ding ist.
Theoretisch ist, glaube ich, in Demon's Souls Magie richtig stark. Aber was ich bei den From Software Games immer nicht mag, ist, dass wenn man Magie spielen will, man quasi nach einem Guide spielen muss. Also es ist ja doch sehr oft so, dass irgendwelche Leute, die einem wichtige Sprüche verkaufen, hinter einer versteckten Wand von einem versteckten Gang, wo man auch noch eine spezielle Ausrüstung für tragen muss, findet. Und deshalb habe ich bisher noch in keinem From Software Game auf Magie gespielt, weil ich nach Guide-Spielen immer nicht so spannend finde. Meistens bin ich dann doch eher der Hau-drauf-Heini, weil ich da halt skillen kann, wie ich will. Und wenn ich mal was scheiß skill oder mal eine Waffe ausprobieren will und die ist dann doch kacke, ist es nicht ganz so wild. Deshalb kann ich dir da leider nicht weiterhelfen.
Plus, ich glaube, Demon's Souls, du findest eine Händlerin, die Yuria the Witch, die findest du eigentlich erst relativ gegen Ende. Und das ist eine Magieverkäuferin, eine der wenigen, die es gibt. Und ich glaube, da will dir das Spiel schon irgendwie damit sagen, dass du, dass Magie irgendwas von zweiten Durchlauf sein sollte. Weil du kannst lange Zeit vieles davon nicht. Es macht auch keinen Spaß. Es ist ja schon ein Nahkampfspiel. Das ist ja das Besondere dran gewesen. Und man muss auch sagen, Demon's Souls macht nur so Sachen. Die Gegner haben auch alle Waffen, oder die meisten, die menschlichen Gegner, haben alle Waffen, die du selber benutzen kannst. Und die heilen sich genauso. Also es war auch ein geiles Gefühl damals, als dieser erste Ritter, das mal so auf Abstand gegen sich selber halt. Und auf einmal nimmt er auch was im Mund und glüht grün auf und denkt so, okay, das gab es jetzt auch in den Spielen, dass sich da Gegner auch heilen. Also genau
das finde ich mal richtig cool, weil das dann eben auch dazu geführt hat, dass ich ewig nicht verstanden habe, dass dieser Mönch da ein echter Gegner ist. Weil es halt so normal war, dass Gegner sich auch heilen. Und ich war mir wirklich saulang nicht sicher, ob das jetzt irgendwie einfach ein Gameplay, Game Design ist, dass der laggt. So, ich war mir echt nicht lang sicher. Und das ist sau cool auch, weil es dann irgendwie Momente schafft, die man so nicht hat. Aber noch kurz, bevor wir nochmal gleich Musikpause machen, will ich nochmal wegen den Waffen. Das ist ein Kritikpunkt, den ich habe. Das finde ich nämlich sau nervig, dass man Gegenstände nicht verkaufen kann und irgendwann 37 Mal die gleiche Waffe in seinem, also nicht im Inventar, sondern in seinem Lager hat, wodurch es irgendwie einfach nur, ist irgendwie unnötig, weil man kann sie auch nicht mehr wegwerfen. So, man kann sie wirklich nur sammeln und lagern. Und das ist, weiß ich nicht, warum sie sich da jetzt nicht dafür wenigstens entschieden haben, sie wegwerfen zu können. So, von mir aus verkauf sie nicht wegen Balancing-Gründen, aber lass sie mich doch wenigstens wegwerfen.
Ja, okay, ich fand's gut, weil das Lager ist ja eigentlich endlos. Also du kannst ja eigentlich bei dem Stockpile Pete oder wie er heißt, alles lagern. Stimmt. Und dass man das nicht verkaufen kann, finde ich gut, weil so könntest du ja extrem viele Seelen nur durch Waffen aufsammeln bekommen. Es ist wie damals bei Resident Evil 4, wo man alles kaufen konnte von dem Typ, außer Munition. Weil dann wäre es witzlos, wenn du auf einmal Munition kaufen könntest für die eine Waffe, dann wirst du nie Waffen abwechseln und auch nichts mehr suchen. Und so war das halt auch eine Mechanik bei Demon's Souls. Und auch, es ist eines der wenigen Spiele, muss man sagen, hat ja dieses eine Währungsprinzip. Das alles, es gibt keine Erfahrungspunkte oder so und Geld und nochmal irgendwas. Es gibt nur Seelen. Man kauft, man levelt sich auf mit Seelen, man kauft Waffen mit Seelen, man macht alles mit Seelen. Das hat auch was. Man muss viel mehr abwägen, weil sonst kann es sein, okay, ich habe jetzt nicht viel Erfahrungspunkte, aber ich habe viel Geld, kaufe ich mir neue Waffen. Ich kriege wieder mehr Erfahrungspunkte, ich werde wieder stärker. Und hier ist halt alles auf dieses eine, auf diese eine Währung. Also es war auch damals, fand ich eine coole Entscheidung, ja.
Ja, wobei viele Spiele ja drauf hinauslaufen eigentlich, weil du meistens irgendeine Währung gegen eine andere Währung eintauschen kannst. Also nicht immer, aber oft. Und letzten Endes passiert dann genau das. Dann hätten sie gleich abkürzen können und nur eine Währung benutzen.
Ja, aber manchmal wirst du auch in die Richtung gezwungen, dass man oder wurde irgendwas weggenommen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt von dem, wie bei so Crafting ging, okay, ich habe jetzt von dem einen ich kann nur das eine craften, also mache ich das. Und es ist keine Entscheidung von dir, dann hat dir das Spiel die Entscheidung abgenommen. Und das ist mit diesem Einwährungsprinzip ganz cool gelöst.
Dann würde ich doch sagen, machen wir an der Stelle hier nochmal eine Musikunterbrechung und reden dann gleich noch ein letztes Mal ein bisschen weiter über Demon's Souls Remastered. In der Hinsicht jetzt ein wenig Musik, viel Spaß damit und wir sind gleich wieder hier zurück bei Horaz 88.6 Gamekeeper. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier der Ludwig Beutel.
Wow, als allererstes. Und außerdem hier ist Marc Braun.
Hallo, bei uns ist noch der Benny Sliskovic.
Hallöchen, ebenso hier die Bianca Volz.
Hallo, der Benny Schmidt ist natürlich auch da, der ist heute ganz wichtig für die Sendung.
Der ist heute ganz viel dabei, genauso wie der Marvin Klaus.
Genau, auch wenn ich heute noch gar nicht so viel geredet habe, aber wir reden heute generell über Demon's Souls Remastered. Und ja, wir haben jetzt schon einiges zum Spiel gesagt, einiges generell auch zu der Souls-Reihe und zu Souls-Likes und auch dazu, was jetzt das Spiel überhaupt ausmacht. Und du, Benny, hast gesagt, du möchtest noch ein klein wenig mehr darauf eingehen, was das Spiel tatsächlich von den anderen Souls-Titeln abhebt und was auch beim Remaster jetzt speziell besonders neu ist oder anders ist als bei den anderen Titeln. In der Hinsicht einfach mal, ja, los geht's.
Los geht die wilde Fahrt, ja. Also ich würde zuerst mal auf die Besonderheiten generell des Remasters eingehen, weil ich finde, da gibt es noch mal eine Sache, die ich besonders cool finde, die ich besonders beeindruckend finde. Und zwar inwiefern das Spiel teilweise die Möglichkeiten der PlayStation 5 auch ausnutzt. Das ist zum einen nutzen sie, oder was heißt zum einen, also sie nutzen vor allen Dingen den Controller. Also der neue PS5-Controller hat ja so einige Eigenheiten, einige neue Features und die, finde ich, werden sehr cool genutzt. Ein Feature, das eigentlich nicht neu ist, aber irgendwie auch überhaupt gar nicht mehr genutzt wurde bei der PS4-Ära, waren die integrierten Lautsprecher. Die benutzt Demon's Souls durchgehend, was ich sau cool finde, weil gerade so Sachen wie eben Schwerthiebe oder wenn man eben auch einen Gegner trifft, dadurch nochmal ein ganz anderes Feedback auch auslösen und nochmal eine ganz andere Wucht haben, wenn das quasi wirklich direkt vor dir aus deinen Händen dann irgendwie so ein Treffersound kommt. Das finde ich sau cool. Finde ich auch noch ziemlich cool, eben die auch schon, wie man vielleicht schon gehört hat, viel gelobte Vibrationsfunktion, die unterschiedliche Stufen hat. Und was mich sehr lange beschäftigt hat, wo ich mir nicht sicher war, ob ich mir das jetzt nur einbilde oder es tatsächlich so ist, aber ich bin mir sicher, es ist tatsächlich so, ist, dass es auch tatsächlich die adaptiven Trigger benutzt. Sprich, wenn ich mit Pfeil und Bogen schieße, weil irgendein Gegner eine Schwachstelle hat oder sonst irgendwie es Sinn ergibt, mit Pfeil und Bogen zu schießen, dann kommen auch hier die adaptiven Trigger der PS5 zur Geltung. Sprich, wenn ich habe nicht so ganz das Muster rausgekriegt, wann es schwerer wird, die Rücktasten zu drücken und wann nicht. Aber es ist definitiv der Fall, dass man manchmal mehr Kraft aufwenden muss, den Bogen zu spannen und manchmal weniger. Finde ich auch sehr cool. Ist natürlich jetzt alles nicht irgendwie game-changing, aber immerhin sind es coole neue Feature, die ich so woanders noch nicht erlebt habe und so auch das bisschen das Spielerlebnis aufbessern und cooler machen und auch ein Alleinstellungsmerkmal sind im Vergleich eben zur alten Version. Also ja, gut, ob man jetzt sagt, dafür hole ich mir eine Konsole für 500 €, sei mal dahingestellt. Aber es ist nicht trotzdem coole Gimmicks, muss man sagen.
Das klingt ganz spannend. Ich wusste gar nicht, dass der PlayStation 5 Controller etwas weniger schlecht ist als der Xbox Controller, wie das noch in der 4er Version war.
Also ich glaube, es auch plus du. Also. was mir tatsächlich am PS5-Controller sehr gut gefällt, sind die Gummis. Weil das war ja beim PS4-Controller absoluter, ja, verbesserungsdürftiger, verarbeiteter Zeug. Weil die scheinen mir jetzt stabiler zu sein und nicht nach 2 Wochen auseinanderzufallen.
Die einzigen Gummis, die Gamern wirklich wichtig sind.
Ich dachte, es sei die viel gelobte Vibrationsfunktion mit verschiedenen Stufen.
Aber es haben viele schon gesagt, dass sich die PS5 rein schon wegen dem Controller lohnt, dass der richtig geil sein soll und auch gerade wegen diesen adaptiven Trigger und so. Also es ist, man kann sich, man, die können es immer schlecht beschreiben, aber die ist schon ziemlich geil sein, der Controller. Also.
Ja, das stimmt. Also das, wie schon gesagt, das ist zwar nicht das krasseste Gimmick, aber es wertet auf jeden Fall das Spielerlebnis auf. Und ja, ist auf jeden Fall ein Unterschied. Was jetzt kein direkter Unterschied zur alten Remaster-Version, zur alten Demon's Souls-Version, aber eben zu anderen Souls-Games hauptsächlich ist, worüber ich auch noch gerne reden würde, sind, dass, wie ich auch schon ein bisschen angeteasert habe, viele Spielmechaniken im Spiel drin sind, die das Spielerlebnis einfach erfrischend und neu machen. Und irgendwie verstehe ich nicht so ganz, warum in vor allen Dingen in Dark Souls 1 da so wenig drauf gegeben wurde. Mhm. Ich finde, in Sekiro haben sie es wieder ein bisschen aufgebessert. Auch wenn man da quasi trotzdem nur kämpft, ist trotzdem jeder Kampf irgendwie anders. Also es ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Wahrscheinlich liegt es auch einfach am Kampfsystem und dass dadurch jeder Gegner dann doch andere Kampftaktiken auch ein bisschen erfordert. Aber in Dark Souls 1 und 2 und 3 ist es ja wirklich oft so, dass man halt einen großen Gegner oder kleinen Gegner vor sich hat und der sich einfach mehr oder weniger so spielt wie der davor. So, ich gucke, wann greift er an und im richtigen Moment haue ich zu. Und jetzt ist es halt eben nicht mehr so, dass jeder Gegner gleich ist in dem Sinne, sondern nur anders angreift, sondern es eben viele unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Am generellen Gameplay, um das auch mal noch kurz erwähnt zu haben, ändert sich natürlich nichts. Also, man hat ein langsames Gameplay, man probiert Gegnern auszuweichen, sich durch die Welt zu kämpfen, aufzuleveln und eben taktisch klug im Kampf vorzugehen, um den Gegner zu besiegen und dann weiterzukommen. Das ist gleich geblieben. Wer weiß, wie Souls-Games ablaufen, braucht er jetzt nichts groß Neues zu erwarten.
Trotzdem ein bisschen schneller als die anderen. Also Demon's Souls war noch ein bisschen fixer als die anderen. Also ich glaube, Dark Souls 3 sind sie auch wieder ein bisschen schneller geworden, aber vor allem das erste Dark Souls war auch sehr langsam dagegen. Also,
was sie in Demon's Souls 1 auch noch haben, in Demon's Souls auch noch haben, was sie in Dark Souls 1 auch wieder abgeschafft haben, ist, dass wenn man stirbt, dann verliert man Leben, also um genau zu sein, die Hälfte. Dann hat man nur noch die Hälfte maximales Leben. Es gibt einen Ring, den habe ich quasi dauerhaft benutzt. Dadurch hat man immerhin noch 3/4 Leben. Aber man muss theoretisch ein Item zu sich nehmen, um wieder in eine menschliche Gestalt zu kommen und dann auch wieder volles Leben zu haben. Und diese menschliche Gestalt ist auch noch bei einem anderen Feature wichtig. Das gibt es in keinem anderen Souls-Game mehr. Weiß ich nicht, wieso sie das sich entschieden haben rauszulassen, weil ich es eigentlich ein ganz cooles Feature finde, auch wenn es jetzt bei mir überhaupt gar nicht zu tragen kam, ist nämlich die World Tendency, also die Welttendenzen. Wenn du nämlich in der menschlichen Gestalt stirbst oder Verbündete oder halt eigentlich friedliche NPCs tötest, dann verändert sich die Welttendenz ins Böse. Wenn du Bosse besiegst oder Invader tötest, dann kriegst du eine gute Tendenz. Und je nachdem, wie die Tendenz ist, passieren unterschiedliche Dinge, es öffnen sich neue Pfade und das ist eigentlich eine ganz coole Mechanik, wie ich finde. Die kam jetzt bei mir nicht so zum Tragen, weil ich immer in Geistgestalt, also Dämonengestalt rumgelaufen bin. Aber das ist auch noch so eine Sache, die es in den anderen Souls-Games so nicht gibt.
Ja. Okay. Ja, dann würde ich doch an der Stelle einfach mal sagen, bringen wir das ganze Thema mal zu einem Fazit. Wie sieht's bei dir aus? Demon's Souls Remastered, würdest du sagen, das Spiel lohnt sich zu holen? Würdest du sagen, es ist auf jeden Fall ein Titel, den man als Souls-like-Fan holen sollte, wenn man sich eine PS5 holt? Oder wie sieht das aus?
Also, es ist auf jeden Fall eines der besseren, der besten Souls-Games und auch From-Software-Games. Es hat vor allen Dingen am Anfang, finde ich, ein bisschen Schwierigkeiten, auch so ein bisschen, was das Balancing angeht. Da kann ich jetzt nicht so ganz drauf eingehen. Aber im Endeffekt, wenn man ein bisschen reinkommt, ist es so ein bisschen wie mit Sekiro. Wenn man reinkommt und sich ein bisschen reinfuchst und sich dem Gameplay sozusagen hingibt, dann ist es richtig cool, macht richtig Spaß und gerade die Bosse sind einfach sau abwechslungsreich. Und dementsprechend kann ich es nur empfehlen, wer eine PS5 hat und Souls-Games mag, Souls-Likes mag, sollte es sich auf jeden Fall holen. Ob man sich jetzt explizit eine PS5 dafür holen muss oder so, oder eine PS3 und das Original spielen, Würde ich jetzt nicht zwangsweise behaupten, aber es ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Und eigentlich finde ich, als Souls-Fan sollte man, wenn möglich, schon irgendwie mal reingeschaut haben, um auch zu gucken, woher kommt das Genre eigentlich.
Wie ist es denn für Leute wie mich, die das Original schon zweimal durchhaben? Lohnt sich da immer noch? Also...
Das ist eine schwierige Frage, wahrscheinlich nicht, gerade weil die Balancing-Sachen, die sie noch angepasst haben, also halt so Sachen wie, dass man Gegenstände, wenn die Tragelast voll ist, direkt ins Lager schicken kann oder sowas haben sie angepasst. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, man hat ein komplett neues Spielerlebnis. Also wenn man das Original durch hat, weiß ich jetzt nicht, ob man es nochmal zocken muss, wobei natürlich theoretisch kann man ja sagen, Souls Games zockt man immer mehrmals durch und wenn man schon eine PS5 hat und es vielleicht mal irgendwie im Sale auf dem Krabbeltisch erwischt oder so, dann kann man da, denke ich, auch...
Ich glaube, da hast du auch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, wenn man mal eine PS5 besitzt.
Genau.
Ja, dann würde ich doch sagen, dann beenden wir das Thema mal an dem Punkt. Spielen noch einmal Musik und sind dann gleich noch ein letztes Mal hier zurück bei Horaz 886 Gamekeeper und reden darüber, was wir gerade alle selber so am Spielen sind in der Hinsicht jetzt. Viel Spaß mit der Musik. Ihr hört Horaz 886 Gamekeeper, wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und haben heute über Demon's Souls Remastered geredet. Und wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir darüber reden, was wir gerade selbst so am Spielen sind. Und da frage ich jetzt einfach mal die Bianca, was spielst du denn gerade die Woche so?
Also ich muss erstmal erzählen, dass ich jetzt ja meinen Run in Hakuoki Kyoto Winds beendet habe. Ich hatte ja committed und das Spiel jetzt einfach mal gespielt. Und ich muss sagen, ich bin einfach kein Fan von Entscheidungsspielen, wenn ich nicht absehen kann, wohin meine Entscheidungen führen. Weil ich bin dann schon jemand, ich versuche halbwegs logisch zu entscheiden. So, wenn ich einen Charakter sympathisch finde und ich weiß, die Gegner sind hinter mir her, dann halte ich mich natürlich nicht in dessen Nähe auf, weil ich genau weiß, dass dem ja sonst was passieren könnte. Wäre ich ja dumm, dann gehe ich lieber mit dem weg, den ich nicht mag. Aber da manche Leute das Spiel spielen, um mit irgendwem eine Romanze anzufangen, ist das, musst du dich im Grunde absolut bescheuert verhalten. Damit das funktioniert, habe ich das Gefühl. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden offended. Dementsprechend bin ich einfach durch das Spiel quasi durchgekommen, ohne dass irgendwie irgendwas passiert ist. Die mochten mich halt alle, fanden mich ganz cool, weil ich mich nützlich gemacht habe. Ein paar sind gestorben, ein paar nicht. Ja, war also ein cooles Spiel, coole so. Story. Aber genau, echte Leben. Niemand interessiert sich wirklich für mich, aber nein.
Aber du bist lustig bei deiner Partnerwahl. Ich gehe lieber mit denen, wo es mir egal ist, mit denen, was passiert. Also. Ja. Marvin. Also.
Ja, den würde ich ja nicht irgendwohin mitnehmen, wenn es gefährlich wäre, wenn ein Serienkiller hinter mir her wäre oder so.
Ich schaffe schon selbst, mich genug in Gefahr zu bringen.
Ja. Man kann übrigens auch was mit dem Antagonisten anfangen, aber ich glaube, dann musst du dich absolut bescheuert verhalten, dass es überhaupt so weit kommt. Der hat es nicht mal geschafft, mich zu entführen, weil ich zu vernünftig war. Aber und ich habe jetzt mir mit Warwin zusammen zwei neue Boyos gesucht und wieder Divinity angefangen.
Oh.
Ja, die
alten frische Boyos.
Die Boyos wurden ersetzt. Also.
Genau, die alten Boyos haben es einfach nicht mehr getan.
Ja. Habt ihr schon
Baldur's Gate 3 wieder am Start.
Die habt ihr schon verschlissen, ne? Gibt's ja nicht.
Genau, aber wo wir schon bei den wo wir bei den Boyos sind, aber wenn du Ludwig hast, ne? Dann Ludwig, was spielst du? Ich weiß nicht, ob Ludwig ein Boyo ist oder ob Ludwig eher so ein Jan-Henrik-Duo ist.
Apropos Jan-Henrik-Duo, mit dem bin ich fertig geworden mit It Takes Two. Schönes Spiel, auch wenn ich mit der Story nicht zufrieden bin. Aber es macht sehr viel Spaß, einfach tolles Koop-Spiel. Und ansonsten Binding of Isaac, Beat Saber, hab nochmal ein bisschen Crusader Kings 3 gespielt und hab Dishonored nochmal durchgespielt.
Oh, nice.
Insofern, ich war irgendwie mit vielem in Kontakt, aber halt mit vielem verdammt Gutem.
Nochmal seit dem letzten Mal oder war das jetzt schon das nochmal, das letzte Mal, wo du erzählt hast?
Ach so, ja, das war schon das letzte Mal.
Okay.
Okay. Dann, Marc, was hast du gespielt die letzte Woche?
Wie immer mal wieder so ein bisschen Devil May Cry 5 und ich habe sehr viel The Evil Within gespielt, von dem ich auch sehr angetan bin. Also es wundert mich auch, warum das so schlechte Wertung teilweise bekommen hat, weil am Anfang regt es einen schon ein bisschen auf. Man denkt so, warum haben die das so gemacht? Warum haben die das? Bis man irgendwann so diese Synergien im Hintergrund erkennt und man eigentlich denkt, okay, es sind eigentlich tolle Ideen, wenn man es mal verstanden hat. Und ich glaube, das hat damals nur so 70er Wörter bekommen, weil das viele einfach nicht so verstanden haben, wie da alles ineinander greift. Also Evil Within, richtig tolles Spiel. Gab es vor kurzem im Sale und bin relativ begeistert davon. Ja.
Okay, dann Benny Schmidt, was spielst du gerade?
Ja, ich habe Demon's Souls Volens durchgespielt, habe ein bisschen Stardew Valley gespielt, natürlich Bomberman und hoffe, dass ich jetzt dann die Tage dazu komme, mal irgendwas Cooles Neues anzufangen. Wie zum Beispiel God of War, das ich noch nicht gespielt habe. Und ja, mal gucken.
Das du auf jeden Fall mal anschauen solltest.
Musst du deinen Spaß mit haben, ja.
Jo, anderer Benny, Benny Sliskovic, was hast du gespielt?
Ja, ich bin ja jetzt fertig geworden mit Doom Eternal. Auf jeden Fall kann ich sagen, so, ich habe jetzt eben gemixte Gefühle dazu. So, es gibt viele Sachen, die ich gut finde, ein paar Sachen, die ich schlecht fand insgesamt, aber ich würde mal sagen, so eine so solide 7,5.
Oh, okay. So niedrig sogar, okay.
Okay.
Ich muss schon sagen, ich fand das 2016er besser.
Ja. So geht's mir auch, ja. Aber
das scheint ja aber so irgendwie durchweg die Meinung zu dem Spiel zu sein, dass es nicht ganz rankommt an den ersten Teil.
Verschlimmbessert haben sie es, finde ich. Also sie haben einige Sachen verbessert und sind halt manchmal so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Das ist so, das hatten wir ja vorhin in der Pause auch. Das sehen wir so ein bisschen gleich. Aber trotzdem mehr als eine 7,5 hätte ich schon gegeben.
Okay, ja gut, dann noch ganz kurz zu mir. Ich habe diese Woche tatsächlich sehr viel Zeit gefunden, verschiedene Dinge auszuprobieren und zu machen, mal wieder. Ich habe die Woche zum einen mit dem Benny zusammen Ghost Recon gespielt, wo wir auch schon jetzt relativ weit sind. Wir haben das Spiel fast durch, sind fast bei 80% jetzt von der Story. Dann habe ich diese Woche Minecraft gespielt. Ich habe diese Woche Satisfactory mal wieder angepackt, nachdem jetzt ja das große 4er-Update rausgekommen ist von der Beta, bei dem sie jetzt Quantenbeschleuniger und neue Verbrennungsmethoden von nuklearen Brennstäben und sonstigen hinzugefügt haben, was auch irgendwie ziemlich cool ist und immer technischer wird und immer komplexer. Also wer da noch nicht reingeguckt hat, sollte das jetzt auf jeden Fall mal langsam tun. Also es ist mittlerweile echt sehr gut und ein sehr, sehr, sehr solides Aufbaustrategiespiel oder nicht wirklich Strategie, eher Aufbau. Factory-Management-Spiel. Aber ansonsten habe ich noch ein klein wenig Animal Crossing gespielt, ein wenig SWTOR gespielt und ein bisschen Assassin's Creed Valhalla gespielt, wo ich auch so langsam mal in die zweite Hälfte des Spiels gerate, aber irgendwie schleppt sich das so ein bisschen und vielleicht ist der Jan ja irgendwann in den nächsten Wochen auch mal so weit, dass wir da auch eine Sendung drüber machen können. Mal gucken. Aber ansonsten würde ich sagen, war es das von uns für heute. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auf Soundcloud nachhören. Da gibt es die ganzen Gamekeeper-Folgen und Pandemie-Podcast-Folgen zum Anhören. Und sonst gibt es uns nächste Woche Freitagabend wieder hier um 18 Uhr bei Horaz 88.6.
Da existieren wir dann wieder.
Genau. und bis dahin müssen wir euch leider mit Musik vertrösten, beziehungsweise mit dem anderen Programm von Horaz. Ich denke mal, die anderen machen genauso einen guten Job wie wir, wenn nicht vielleicht sogar besser. Aber
sehr wahrscheinlich.
Euch jetzt einen schönen Abend und viel Spaß mit der Musik hier bei Horaz 88.6. Tschüss.
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 Tschüss.